Na, die Krise, viele fragen sich ja, wozu ist diese blöde Krise da? Damit die Politik dauernd sagen kann, wir haben aus dieser Krise gelernt. Wir werden aus der nächsten Krise lernen, tun sie ja immer. Gerade jetzt, na, wo wieder Rettung in irgendeinen Schirm gehebelt werden muss mit Zeug, das gar nicht da ist. Und das war interessant. Da kam ein Finanzexperte und der gesagt hat, ja, 2 Billionen müssen es, aber wenn die nicht, dann sollen es doch die Regierungen so machen, kein Witz, wie Investmentbanken und sollen, Obacht, Geld, das es gar nicht gibt, sich selbst leihen, um so mehr Schulden machen zu können, rät ein Finanzexperte. Früher hat man Hütchenspieler zu sowas gesagt. Na und, was ist? Ist er irgendwo? Und? Aber sitzt er in U-Haft? Nö, berät wahrscheinlich die Regierung. Ne? Toller Lernprozess. Ja,
Kompott Nummer 297, Wulf Diet. Hallo und herzlich willkommen zum 297. Kompott, den ich am heutigen grauen, angeblich foggigen und gerade eben ein bisschen miesigen Freitag, dem 23. Dezember 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:47.
11:47, jawohl. Das Intro kommt aus der 46. Anstaltssendung, das ist die vorletzte gewesen, die im November, beziehungsweise ich glaube im November gab es zwei, der Hebel, ja. Da habe ich mir jetzt hier nichts hingeschrieben, was ich dazu noch so Spontanes hätte sagen wollen, deswegen sage ich da gar nichts Spontanes zu. Was ihr hier jetzt auf die Ohren kriegt, ist wieder der übliche Dreiteiler, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech, inklusive Neuem von Mafia und Space. Und was ihr euch anhören könnt, wenn ihr hier einfach weiterhört, ist dann Politik, die 2. Hälfte für diese Woche, in der ich Regierung und Wirtschaft versteckt habe und dazu dann noch die ganze Geschichte rund um den Bundeswurf. 9 Grad, angeblich froschige, foggige Greetings und vor allem cool. Die 9 Grad, die Windchillen wie 8, Comfort Level wie 6 und der Wind macht... 19 bis 28 km/h aus dem Southwest. Oder so. So, dann wollen wir mal gucken. Da haben wir als erstes mal die Regierung. FD Scheiter beim Mitgliederentscheid der FDP zum Euro-Rettungsschirm deutet sich laut Medienberichten an, dass die erforderliche Mindestbeteiligung nicht erreicht werden könnte. Und nicht nur das Quorum haben sie nicht erreicht, sondern so ähnlich wie in Stuttgart. Auch selbst wenn sie das Quorum erreicht hätten, wäre immer noch nicht genug Leute für das Schäffler'sche. Nein, wir wollen aber die Banken nicht retten. Per Subvention zusammengekommen. Von daher, ja, Rösler hatte nicht ganz Unrecht, als er verkündet hatte, ja, aber das Quorum, das erreichen die ja eh nie. Nur, dass er das halt zu einem völlig viel zu frühen Zeitpunkt verkündet hat. Ja, deswegen nochmal meine Forderung von letzter Woche. Ich verlange, dass Herr Rösler bei der nächsten Bundestagswahl am Sonntag um Punkt 12 Uhr sich vor die Presse stellt und verkündet, dass es ihm leid tut, dass seine Partei leider im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten sein wird. Na, aber hey. So, ist vom letzten Freitag. Dann gibt es die Hartz-IV-Einfachung. Das Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, ALT, will die Jobcenter bei der Bearbeitung von Hartz-IV-Ansprüchen entlasten. Oh, 5. In der Süddeutschen Zeitung sprach sich ALT dafür aus, das Leistungsrecht zu vereinfachen, um mehr Zeit zu haben, die Menschen in Ausbildung unter Beschäftigung zu bringen. Na, was dann eher passiert, ist, dass dann die Jobcenter noch weniger Leute brauchen und noch mehr Leute entlassen. Beziehungsweise die nur befristete Verträge haben, einfach nicht wieder verlängern. Weil die Jobcenter ja genauso eine Ausbeuter sind wie alle anderen. Das ist so ähnlich wie bei Gewerkschaften arbeiten. Soll wohl auch nicht ganz so lecker sein. Aber ja. Nach seinen Angaben setzen die Jobcenter mittlerweile die Hälfte ihrer Personalressourcen für die Berechnung der Leistungsansprüche ein. Um absurde Klagen zu verhindern, sollte nach ALTs Auffassung bei der Prozesskostenbeihilfe für Hartz-IV-Empfänger eine Bagatellgrenze eingeführt werden. Weil so ein Hartz-IV-Empfänger sich ja auch leisten kann, gegen einen falschen Leistungsbescheid zu klagen. Na, mal ganz davon abgesehen, könnte auch dem Herrn Alt vielleicht mal auffallen, dass schon erstaunlich viele von den ach so schlimmen Klagen erfolgreich beschieden werden, dass also Gerichte der Meinung sind, dass die Hartz-IV-Empfänger recht haben mit ihrer Auffassung. Und die Jobcenter gerade nicht. Na, könnte ihm vielleicht auffallen, wenn es ihn interessieren würde. Nur offensichtlich tut es das nicht, deswegen tut es das nicht. Ne? Das interessiert ihn nicht und das fällt ihm dann auch nicht auf. Ist auch vom Freitag. Genau, das FDP-Norum gibt es dann hier. Die FDP-Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm ESM hat die nötige Ministerbeteiligung verfehlt. Zugleich konnte der Parteivorstand bei den gültigen Stimmen eine Mehrheit für den ESM erzielen. Wobei der Witz an der Sache ist, dass es da noch irgendwie komische Probleme gab, was da irgendwie zwei verschiedene Töpfe an ungültigen Stimmen rumschwirrten in der offiziellen Zahlenverkündung. Was dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen eigenartig riecht. Aber hey, das ist genauso wenig gefälscht wie die Wahlen in Russland. So. BR-abhängig. Der Bundesrat hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr mehrere Gesetze abgenickt. Unter anderem Zensursolarabschaffungsgesetz. Herr Wuff, bevor Sie zurücktreten, vergessen Sie nicht, dieses Gesetz noch auszufertigen. So wie Visummissbrauch, das wird die Visa-Warndatei sein, vermute ich mal. Und Geldwäsche, bis er verhindert werden sollen. So wurde das Zugangserschwerungsgesetz von 2009 aufgehoben, das der Bundestag Anfang Dezember mit breiter Zustimmung beschlossen hatte. Bla 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 bla. Genau, Visa-Warndatei haben sie durchgewunken. Geldwäscheprävention, bla bla. Oder anders ausgedrückt, Herr Wuff, bevor Sie zurücktreten, vergessen Sie nicht, dieses Gesetz noch auszufertigen. Ah, der Hund kommt auf mich zu. So, wo fahre ich? Gewissenlos geniebelt. Entwicklungsminister Niebel weist Forderungen aus seiner Partei, der FDP, zurück, den Fraktionszwang bei der Bundestagsabstimmung über den Euro-Rettungsmechanismus aufzuheben. Weil, ihr wisst ja, das sind ja alles, ne, also die Abgeordneten sind ja nur ihrer Partei verpflichtet. Was Gewissen, Paar, Grundgesetz. Moment, Herr Niebel, Sie weigern sich, einen Zwang aufzuheben, den es laut Grundgesetz nicht geben darf. Heißt das, Sie sind jetzt auch ein Verfassungsbrecher, ganz offiziell? Können Sie mir das bitte schriftlich geben? Und dann hätte ich gerne, dass ein Verfassungsgeheimdienst Ihre sämtlichen Computer verwanzt, Ihre sämtlichen Räume verwanzt, alle Telefone abschnorchelt und Ihnen noch irgendeine V-Pfeife auf den Hals setzt. Also zumindest, wenn die täten, was sie eigentlich tun sollten, dann gehören so eine Pfeifen nämlich unter Vollüberwachung gesetzt. Ja? Weil, also ich meine, wo kämen wir denn auch hin, wenn der nächste Bankenrettungssubventionsblub eine Gewissensentscheidung wäre? Ja, am Ende würde es noch Leute geben, die das Ding ablehnen. Ja, ich meine, okay, so haben sie immer noch die Chance, es abzulehnen, indem sie einfach schlicht und ergreifend nicht anwesend sind. So, dann gibt es den Zerfall, weil nach dem Entscheid der FDP zum Euro-Rettungsschirm fordert der Koalitionspartner Union nun die Konzentration auf Sachthemen. Jungs und Mädels, ihr wisst schon, was passiert, wenn ihr die FDP auffordert, sich auf irgendwelche Sachthemen zu konzentrieren. Die Steuersenkungsforderungen werden nur lauter. Ist nicht so, als hätte die FDP noch irgendwelche Inhalte. Die FDP hatte noch nie Inhalte. Na, weil das Einzige, was es an Inhalten hätte geben können, die Bürgerrechte, die wollt ihr nicht. Also, was wird das, wenn es fertig ist? Eine Regierung, die in sich zusammenbröselt. Bundesarbeitszensursula rief die Regierungsparteien auf, ihre Arbeit zu machen und nicht immer alles in Frage zu stellen. Bück dich, Fee, Wunsch ist Wunsch. Ja. Das sei man der Bevölkerung schuldig. Boah, ist das eklig. Ja, reicht mir schon. So, dann Bettler. Nach der Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm hat FDP-Chef Röchlein die Partei zur Einigkeit aufgerufen. In einer E-Mail an die knapp 65.000 Mitglieder, von denen 65.000, echt so viele? Wundert mich. Schrieb Rösler, die Freien Demokraten sollten nach wochenlangen internen Querelen wieder politisch aktiv werden und gemeinsam nach vorne schauen. Ja, da ist der Abgrund. Also schaut mal schön nach vorne. Und immer schön nach unten. So. Dann hat Dumbrindt enthöbelt. Im Zusammenhang mit dem umstrittenen Privatkredit hatte die CSU nämlich ein Ende der Angriffe auf Bundespräsident Wuff verlangt. Die Sachlage sei aufgeklärt. Nein. Hier ist eine Meldung von Samstag. Wieso liegt die eigentlich hier? Egal. Dann gibt es den Dörr-Unfall. Der neue FDP-Generalsekretär Patrick Döring hatte den Vorwurf der Unfallflucht gegen ihn zurückgewiesen. Er sei sich keines Vergehens bewusst. Das heißt ja nun nicht, dass er nicht sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Hat er mitbekommen, dass er einen Unfall gebaut hat? Und hat er sich danach entfernt vom Unfallort? Na, also das entfernt haben, das ist ja wohl einigermaßen klar. Die Frage ist, wusste er, dass er einen Unfall gebaut hat? Wenn er es wusste und sich dann entfernt hat, ist es nämlich schlicht und ergreifend der Straftatbestand der Unfallflucht. Na, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Zack, ist eine Straftat. Ja, also, ne, dass er von nichts gewusst haben will, ist jetzt irgendwie eine ziemlich dünne Begründung. Na, aber ja, also wenn sie den dann unverfolgt davonkommen lassen, dann, ich meine, oh, könnte ich mir in Zukunft angewöhnen, im Autospiegel abzurasieren und mich dann hinterher hinstellen und sagen, ach, wenn der Döring das durfte, darf ich das doch auch. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Er soll Mitte November in der Nähe seines Hauses in Hannover mit seinem Auto den Außenspiegel eines anderen Autos demoliert haben und anschließend weitergefahren sein. Es gab auch irgendwo eine Meldung, er wäre dann ausgestiegen, hätte sich um seinen eigenen Außenspiegel gekümmert und wäre dann weitergefahren. Na, weil das würde dann definitiv beweisen, dass er mitgekriegt hat, dass irgendwas seinen Außenspiegel touchiert hat. Vielleicht irgendwie ein anderer Außenspiegel. So, dann gibt's den Mindestschluss. Die Bundesregierung hat weitere verbindliche Mindestlöhne auf den Weg gebracht. Und zwar für die Zeitarbeitsbranche sowie Gebäudereiniger und Dachdecker. Diese sieht für die Zeitarbeit von Januar an einen Mindestlohn von 7,89 Euro im Westen und 7,01 Euro im Osten vor. Dachdecker müssen ab Jahresanfang mindestens 11 Euro pro Stunde erhalten. Für Gebäudereiniger steigt der Mindestlohn auf 8,82 Euro im Westen und 7,33 Euro im Osten. Wobei sich mir jetzt so spontan gerade mal die Frage aufdrängt, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Zeitarbeitern und Gebäudereinigern? Also wo ist da die inhaltliche Begründung, warum es unterschiedliche Mindestlöhne gibt? Ja, also ich meine, dass ein Dachdecker irgendwie körperlich arbeiten muss, okay, das sehe ich ein. Aber also zwischen Zeitarbeit und Gebäudereiniger, Zeitarbeit heißt ungefähr alles. Ja, also logisch finde ich das nicht, Klunk. So, dann gibt's die Krankenkassen-Nichtsenkung, weil Bundesgesundheitsblub bar nämlich trotz der Milliardenüberschüsse in der gesetzlichen Krankenversicherung keinen Spielraum für Beitragssatzsenkungen sieht. Vor Vertretern der Krankenversicherer sagte Bahr, in Berlin als Minister werde er sich dafür einsetzen, dass bei den Finanzen der gesetzlichen Kassen Stabilität herrsche. Er wolle keine Planung, die auf Kante genäht sei. Der FDP-Politiker fügte hinzu, immer wieder könnten schwierige Situationen auftreten, daher sei es besser, einen finanziellen Puffer zu haben. Und ausnahmsweise stimme ich dem Kerl mal zu. Na, dass jetzt hier Kassen ihren Zusatzbeitrag beiseite schieben, das liegt ja auch nur daran, dass ihnen auffällt, dass es dann doch gerade noch ohne reicht. Ja, und nicht, wie eigentlich vorher groß verkündet worden war, von wegen, ja, demnächst werden ja alle Kassen Zusatzbeitrag nehmen müssen. Nö, offensichtlich nicht. Ja, von daher ist es nur ausgleichender Wettbewerb. Wenn man jetzt die Beitragssätze senken würde, wäre ja auch klar, was passieren würde. Die würden danach wieder nur für Arbeitnehmer erhöht und nicht für Arbeitgeber, weil da gibt es ja so eine Regelung. Die nächste Beitragssatzerhöhung betrifft nur noch die Arbeitnehmer. Ja, von daher Finger weg und ausnahmsweise muss ich mal recht geben. Ist von Mittwoch. Auch am Mittwoch habe ich mir De Weitermacher reingeklebt. Weil Verteidigungsminister Thomas de Terrier sieht keinen Grund für eine Aufkündigung des schwarz-gelben Bündnisses. Die Koalition sei auf 4 Jahre angelegt, sagte der CDU-Politiker der Berliner Zeitung. Die Koalition befinde sich nicht in einer Krise, sondern in einer Schwächephase.
Liebe Bank, ich bin gar nicht pleite. Ich bin nur in einer Zahlungsschwächephase, oder was? Hallo? Ihr seid nicht mehr in der Krise, ihr seid die Krise.
Enttäuscht äußerte sich der Minister über den Rücktritt von FDP-Generalsekretär Christian Lindner. Er hätte schon erwartet, dass das Führungstrio solch schwierige Phasen durchstehe, indem es sich zusammenreißt.
Ja, wer weiß, was da hinter den Kulissen abgegangen ist.
Ich weiß es nicht. Ich habe da so ein paar Fantasien, aber hey. So, genau, der Bundeswurf. Da gab es als erstes mal vom letzten Freitag die Wuff-Talagen, weil Christian Wuff hat dann nämlich nicht mehr sich selber zu den Journalisten begeben, beziehungsweise sich gegenüber Journalisten geäußert, sondern er hat seine Anwälte sprechen lassen. Weil er jetzt so offen ist, redet nur noch sein Anwalt. Also das hat schon so einen komischen Beigeschmack, ich weiß auch nicht. Und also die Anwaltskanzlei hat er jedenfalls beauftragt, für Journalisten Einsicht in seine Kreditunterlagen zu organisieren. Auf Nachfrage hieß es, Wuff beauftrage die Kanzlei als Privatperson. Ja, na, also ich meine, hallo? Es geht ja auch um einen Kredit, den er als Privatperson rein zufällig, während er Ministerpräsident war, bekommen hat. Ne, rein zufällig von der Frau eines Unternehmers, ne, wo irgendwie, wie war das, größter Brüller war, ja, der Gerkens, der wäre ja gar kein Unternehmer mehr gewesen, der wäre ja zu dem Zeitpunkt schon aus dem aktiven Unternehmertum raus gewesen. Und warum fährt er dann als Wirtschaftsvertreter mit dem Ministerpräsidenten auf diverse Auslandsreisen? Ja, also ich meine, entweder ist er kein Unternehmer, dann hat er in der Wirtschaftsblub nichts zu suchen, oder er ist Unternehmer, dann hat aber auch Wuff mit dem Unternehmer zu tun gehabt. Da gibt es keine sinnvolle Trennung, aber hey. Politiker von Region und Opposition zollten dem Staatsoberhaupt dafür Respekt. Lächerlich. So, dann gibt es den Nachwurf, weil nur einen Tag nach dem Bedauern von Bundespräsident Christian Wulff über unvollständige Angaben zu seinem Hauskredit sind neue Fragen aufgetaucht. Laut Spiegel lassen Äußerungen des mit Wulff befreundeten Unternehmers Egon Gerkens den Schluss zu, dass das Geld für das Darlehen über 500.000 Euro faktisch von Gerkens selbst gekommen ist. Na, also der Gerkens sagt, ne, wieso, ich habe mit Wulff verhandelt, hier nicht meine Frau, die hat doch gar keine Ahnung von Wirtschaft. Ich habe mit dem Kerl verhandelt, ich habe Zugriff auf das Konto, und zwar sowohl auf das Konto, von dem das Geld kam, als auch auf das Konto, zu dem das Geld hinging. Plus, andere spannende Frage, wenn der Herr Wulff sich bei einer Bank einen Kredit geholt hätte, wie viel mehr hätte er an Zinsen bezahlen müssen? Das könnte rein steuerlich ein zu versteuernder Vorteil sein. Herr Wulff, haben Sie diesen Vorteil denn korrekt versteuert? Jeder normale Mensch hätte die Steuerfahndung im Haus. Die dann erstmal sehr intensiv alles, was irgendwie aussieht, wie Unterlagen beäugen wollen würde. Na, der Herr Bundeswuff hat die Steuerfahndung nicht im Haus, weil, ja. Na, also der Gerkens sagt, ne, wieso, das, ich habe hier verhandelt, nix, meine Frau, die hat doch keine Ahnung. Da gibt es den Leukwuff, er blieb dann nämlich noch dabei. Der umstrittene Hauskredit aus seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident kam von der Frau des Unternehmers, Egon Gerkens. Das ließ er über seine Anwälte mitteilen, weil er nämlich nicht mehr selber redet. Na, da ist schon wieder dieser komische Beigeschmack, ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Ja, und die Anwälte haben dann noch verkündet, ja, aber die Sparkasse Osnabrück habe bestätigt, dass der Scheck der Deutschen Bundesbank aus dem Konto von Edith Gerkens gedeckt wurde. Was sie da bei der Gelegenheit nicht bestätigen oder bestreiten konnten, ist, dass der Herr Gerkens Zugriff auf das Konto hat und damit er völlig korrekt mit seiner Unterschrift einen Scheck ausstellen kann. Ne? Wessen Unterschrift ist denn das? Also bei 500.000 erwarte ich schon, dass die Unterschrift geprüft wird. Sagen sie wieder nicht. Dann ging es am Samstag weiter mit dem Wiefelswuff. Trotz der anhaltenden Vorwürfe gegen Christian Wulff sieht der SPD-Verfassungsexperte... Ha, seit wann ist er denn Verfassungsexperte? Der ist sicherlich Terror, aber nicht Verfassung. Wiefelspeng den Bundespräsidenten nicht in seiner Arbeit beeinträchtigt. Er sei zwar unter Druck, aber voll handlungsfähig. Ja, er kann immer noch alle Arme und Beine bewegen. Null Aussage. Aber ja. Jawohl. Und dann gibt's die Urliste, weil Bundespräsident Wuff angesichts der Kritik an seiner Person eine Liste mit privaten Urlaubsreisen veröffentlicht hat, die er bei befreundeten Unternehmern verbracht hat. Ja, weil das war ja vorher schon bekannt, dass er kurz nach seinem Amtsantritt als Bundeswuffi bei Masche Meyers in einer Ferienwohnung oder in einem Ferienhaus übernachtet hat. Was ja dann auch irgendwie so ein bisschen eigenartig kommt, ne? Also ich meine, hallo? Ja, als Bundeswuffi kann er genau gar nichts beeinflussen, aber was wird das, wenn es fertig ist? Ne? Umgibt er sich nur irgendwie mit Reichen? Ja, plus die andere spannende Frage ist, hat er dem Gerkens irgendwie noch was Gutes getan? Neben den auf Wirtschaftsreisen mitnehmen, wenn er doch gar kein Unternehmer ist. Huch. Ja, So, dann gibt's nochmal die Wurfterlagen, weil in der Diskussion geht der Wuffi an über in die Offensive. Von heute an können Journalisten die Unterlagen über den umstrittenen 500.000 Euro Kredit, den eine Unternehmergattin dem Ehepaar Wuff für den Kauf eines Hauses gewährt hat. Nebenbei, ne, die 500.000 für ein 420.000 war es, glaube ich, teures Haus. Keine Sicherheiten hinterlegen, das sind schon Konditionen. Also wenn man die von der Bank kriegt, dann hat man einen Jackpot gewonnen. Na, weil im Wesentlichen kann er die 500.000 aus dem Fenster werfen, beziehungsweise er kann die 80.000, die nicht für das Haus benötigt werden, kann er für sonst was einsetzen und muss den Kredit ja noch nicht mal zurückbezahlen, weil er hat ja keine Sicherheiten hinterlegen müssen. Na? Ja, das ist ein steuerlich nicht ganz irrelevanter Vorteil, würde ich mal vermuten. Deswegen kann mal jemand die Steuererklärungen des Herrn Wulff aus der relevanten Zeit beäugen. So, dann hat Merkel ihn noch gedeckt, weil sie bleibt bei der Unterstützung für Bundespräsident Christian Wulff. Das allerspätestens darf einen erinnern an einen Herrn Freiherr von und zu Guttenplack. Ne, der hat ja auch bis zum Ende noch die Rückendeckung gehabt. Nur um dann umso härter zu fallen und jetzt sich als Internet-Experte ausgeben zu dürfen. Popcorn. Na, also ja, Merkel hat dann jedenfalls weiterhin volles Vertrauen in die Person Christian Wulff und in die Amtsführung des Bundespräsidenten. Blablabla. So, dann gab's die Maschpagne, weil die Blöd hat er nämlich ausgepackt. Na, der Kompromatkoffer ist noch gar nicht leer, da ist noch Platz. Wie zum Beispiel, dass laut Blöd-Zeitung 2008 eine Anzeigenkampagne für ein Interviewbuch von Christian Wulff von Herrn Maschmeyer, AWD Maschmeyer, bezahlt wurde. AWD Maschmeyer, bekannt und berühmt vorher, als dass er dem Schröder in irgendwelche Öffnungen gekrochen ist. Ja, dem Wuffi offensichtlich auch. Für die Zeitungsanzeigen, mit denen 2007 während des niedersächsischen Landtagswahlkampfs für das Buch geworben worden sei, habe Maschmeyer rund 42.700 aus seinem Privatvermögen ausgegeben. Na, da könnte man jetzt dann durchaus nicht ganz unberechtigt mal die Frage stellen, geht das als Wahlkampffinanzierung mit durch? Wenn das Wahlkampffinanzierung ist, gibt es da so ein Parteienfinanzierungsgesetz. Da sind Zuwendungen größer als, was waren es, 10.000 Euro rechenschaftspflichtig. Taucht in irgendeinem Rechenschaftsbericht diese Zuwendung des Herrn Maschmeyer auf? Ne, der Bundeswurf will von nichts gewusst haben. Hey, da tauchen Anzeigen auf. Mensch, das hat mein Verlag aber gut organisiert. Na? Also, Blöd macht Kampagne. Die Frage, die man sich da jetzt langsam mal stellen darf, ist, warum macht ausgerechnet Springer eine Kampagne gegen eine Pfeife, die ja nun von Merkel gepusht wurde. Na, also ich meine, irgendwas riecht da auch noch so ein bisschen eigenartig. Ne? Nicht, dass ich nicht irgendwie beim auf Wulff eindreschen mitmachen würde, aber warum macht Blöd zusammen mit Spon bzw. Spiegel, dem ehemaligen Nachrichtenmagazin, eine Kampagne gegen den Wulff? Da wird es irgendeinen Grund geben und der würde mich noch interessieren. Das wäre dann nämlich die eigentliche Meldung dahinter. Alles andere ist, ja, kann man lustig drauf eindreschen. So, dann stellt sich raus, dass Maschmeyer übrigens die Rechnungen für die Werbung, die er für Wulffs Buch geschaltet hat, mehrfach hat ändern lassen von Anzeigen zu Beratungsleistungen. Was dann schon zu dem spannenden Nebeneffekt führt, der Maschmeyer wusste, dass wenn er das als offizielle Anzeigen deklariert, man ihm dann auch nochmal da einen Strick draußen drehen kann. Es fängt an, immer interessanter zu riechen. So, dann gibt's nichts. Nova, der Ältestenrat des Niedersächsischen Landtags, hat seine Beratungen über die Vorwürfe gegen Bundespräsident Wulff ohne Ergebnis abgebrochen. CDU und FDP setzten mit ihrer Mehrheit in dem Gremium, nämlich durch, dass die Sitzung beendet wurde. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thümler sagte, der Ältestenrat sei nicht der geeignete Ort zur Klärung der Vorwürfe. Ach, wer denn sonst? Wer, wenn nicht der Ältestenrat, sollte darüber befinden, ob der damalige Herr Ministerpräsident Scheiße gebaut hat? Muss er erst vor Gericht gezerrt werden? Ja, und wer zerrt ihn vor Gericht? Ja, also, das riecht dann schon komisch. Die SPD will das Thema nun auf die Tagesordnung im Landtag setzen. Die Grünen und die Linke erwägen nach eigenen Angaben einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Der Ältestenrat sollte klären, ob Wulff im Jahre 2008 als damaliger Regierungschef gegen das Ministergesetz des Landes verstoßen hat, indem er einen Kredit der Unternehmergattin Gerkens annahm. Ja, die andere spannende Frage ist, hat er gegen irgendein Gesetz verstoßen, indem er bei der Befragung diesen Kredit nicht genannt hat? Auch das wäre eine Frage, die man noch klären dürfte. Der Verlag Hoffmann und Kampe bestätigt unterdessen, dass die Anzeigenkampagne für ein Buch mit Wolf-Interviews von dessen Freund, dem Unternehmer Maschmeyer, bezahlt wurde. Eine Fremdfinanzierung sei in der Branche aber ein üblicher Vorgang, erklärte ein Verlagssprecher. Ach, na dann. So, dann gab es noch einen Anwalt, weil nämlich neue Details im Fall Christian Wuff rauskamen. Der Anwalt des Bundespräsidenten hat bestätigt, dass der Unternehmer Egon Gerkens an den Verhandlungen rund um den Kredit beteiligt war. Ja, na, also ich meine, hallo, es wäre auch echt überraschend, wenn der Mann Unternehmer ist, die Frau tendenziell eher nicht so große Ahnung von Wirtschaft hat, aber dann alleine irgendwie über 500.000 Euro einen Kredit aushandelt. Also ich meine, hallo, das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das so läuft, weil das glaube ich euch nämlich nicht. Na, also der Anwalt ist ihm dann da noch in den Rücken gefallen. Wann der Anwalt dann entlassen ist, ich vermute mal, lange wird es nicht dauern. So, dann gab es die Nichtrede, weil nämlich in seiner Weihnachtsansprache, die der Bundeswuff diese Woche schon aufgezeichnet hat, er sich mit keinem Wort zu der Geschichte geäußert haben soll. Na, also er hat dann da wieder mal so die üblichen Worthülsen abgesondert, nehme ich mal stark an. Alles andere würde mich auch überraschen. So, gestern hat er dann noch einen Sprecher, nämlich Olaf Gläsecker, entlassen, beziehungsweise der soll selbst um seine Entlassung gebeten haben. Wuffi hat dann allerdings gesagt, ich habe den rausgeworfen, ich musste ihn rauswerfen. So, eine von beiden Geschichten stimmt nicht. Entweder der hat um seine Entlassung gebeten, da wäre die spannende Frage, was ist da abgegangen vorher? Oder er hat den rausgeworfen, beides wird nicht funktionieren. Oder die haben beide gleichzeitig beschlossen, dass sie sich trennen wollen. Auch da wäre dann wieder spannend, was ist da vorher passiert? Da muss noch irgendwas passiert sein, was wir nicht mitgekriegt haben. Würde mich jetzt so persönlich einfach mal interessieren. Aber ja. So, und dann hat der Bundeswuff sich vor die Kameras gekullert und in einer persönlichen Erklärung im Berliner Schlosser Bellevue sagte Wulff, die entstandenen Irritationen täten ihm leid. Ihm sei inzwischen bewusst, dass nicht alles, was juristisch rechtens auch tatsächlich richtig sei. Private Freundschaften hätten seine Amtsführung aber nicht beeinflusst. Das ist erstmal eine Aussage, da ist er dem Beweis aber sowas von schuldig. Na, wenn doch seine Freundschaften nicht seine Amtsführung beeinflusst haben, warum ist Gerkens dann mit ihm mehrere Male als Wirtschaftler mitgefahren? Wie viele von seinen anderen hochrangigen Freunden haben irgendwelche lustigen Gesetzentwürfe bekommen? Gibt es sowas wie die Hotelsteuersubvention für Wuffis persönliche Freunde? Oder haben die irgendwelche anderen Leckerlis bekommen, die sie sonst vielleicht nicht bekommen hätten? Na, alles Fragen, die sich Bundeswuffi jetzt plötzlich stellen lassen darf, weil er ganz offensichtlich käuflich ist. Zugleich kündigte Wulff an, er werde sein Amt auch im neuen Jahr weiter ausüben und weiter mit derselben Scheiße. Also nichts von wegen, oh, da habe ich Mist gebaut, ich werde in Zukunft versuchen, der Würde des Amtes gerecht zu werden, sondern nö, ach, ich mache da genauso weiter wie bisher. Mein Spendenkonto finden Sie unten eingeblendet. Und dann hat der Spiegel auch noch berichtet, dass Wulff von der BW Bank, mutmaßlich in Baden-Württemberg, was für einen niedersächsischen Ministerpräsidenten ja völlig naheliegend ist, dass er, wenn er dann erstmal gefragt wird, ob er eine unternehmerische Beziehung zu dem Unternehmer Gerkens hat und er das verneint, er dann einen Monat später, und zwar auf den Tag genau einen Monat später, in Baden-Württemberg bei einer Bank aufläuft, um da einen besonders günstigen Kredit mit einer Zinsbelastung von 0,9 bis 2,1% zu bekommen. Was dann auch nochmal irgendwie überaus günstig erscheint. Na, also so als Normalsterblicher würde mich ein Kredit zu 0,9% Zinsen, hey, das ist billiger, als es von der EZB zu kriegen ist. Na, die nimmt 1% Zinsen im Moment. Im Moment. Na, also, hoch. So, apropos Wirtschaft. Neues aus der Wirtschaft. Fitch droht, nämlich die Kreditwürdigkeit Frankreichs mit der Note AAA zwar bestätigt, aber eine Reihe anderer Euro-Staaten kurzfristig mit Herabstufung bedroht. Die Ratings von Belgien, Spanien, Slowenien, Italien, Irland und Zypern seien mit einem negativen Kreditausblick versehen worden, teilte die Agentur in London mit. Auch Frankreich erlaufe Gefahr, seinen Status zu verlieren, allerdings erst innerhalb der nächsten 2 Jahre. Im Fall der anderen Staaten soll die Überprüfung bis Ende Januar abgeschlossen werden. Dann gab es den Export nicht Schwung, weil nämlich der Bundesverband der deutschen Industrie davon ausgeht, dass die deutschen Exporte im nächsten Jahr nicht mehr so stark wachsen. Was aber auch wirklich überraschend wäre, wenn sie es täten. Weil der Aufschwung XXL ist nur Export gewesen. Wenn der Aufschwung XXL im nächsten Jahr noch weiter aufschwingen würde im gleichen Tempo, das hieße effektiv, das geht doch gar nicht. Hallo? Wo soll das Geld herkommen, wenn die doch alle jetzt sparen sollen? Nach zwei Boomjahren, das klingt nach landendem Flugzeug, nach zwei Boomjahren rechnet der Verband für 2012 mit einem Exportplus von etwa 3%. Am meisten Sorge bereitet der deutschen Exportindustrie eine mögliche weltweite Rezession. Sie könne von zunehmenden Turbulenzen in Europa und den USA ausgehen. Im Jahr 2011 hatten die deutschen Exporte unter den Angaben zufolge um 10% zugelegt, im Jahr davor um 18%. Was da ja schon irgendwie, ne? Also das ist der Aufschwung XXL. Wo der geneigte Zugucker sich mal wieder die Frage stellt, wo ist er denn hin? Wenn die so viel mehr Geld gemacht haben, wo ist das ganze Geld hin verschwunden? Ich weiß, wo es nicht hin verschwunden ist, in Löhne und Gehälter. Aber wo es hin ist, vielleicht bei irgendwelchen Aufsichtsräten? Dann gibt es ein DGB-Verlangen. Der DGB-Chef Michael Sommer fordert nämlich deutliche Steuererhöhungen für Spitzenverdiener, um die Schuldenkrise in den Griff zu bekommen. Er denke dabei an die Einführung einer Vermögenssteuer, die Reichensteuer, die Erhöhung der Erbschaftssteuer und die Besteuerung von Finanztransaktionen, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, der Blöd, am Sonntag. Die aktuelle Krise sei in erster Linie eine Staatseinnahmenkrise. Es sei kein Wunder, wenn dem Staat nach den Steuersenkungen der vergangenen 10 bis 15 Jahre das Geld fehle. Na, nachdem ja selbst die SPD noch nicht mal mehr auf einen Spitzensteuersatz zurück will wie zu Kohls Zeiten, wirft das schon die Frage auf, wer denn eigentlich überhaupt noch Steuererhöhungen haben will. Niemand? Und wenn niemand, wäre die spannende Frage, wie erwartet ihr, dass die Staaten sich finanzieren sollen? Na? Also ich meine, man kann ja auf der Ausgabenseite sparen, koste es, was es wolle. Aber dann sollte man dann sich bewusst sein, dass man der Wirtschaft gerade schadet. Also allen vielleicht, bis auf der Exportwirtschaft, der schadet man, indem man dann alle anderen Länder dazu zwingt, auch zu sparen, kostet es, was es wolle. So, ESM 2012, der Bundesfinanzschäuble, erwiegt nämlich offenbar den deutschen Anteil am europäischen Rettungsschirm ESM bereits im kommenden Jahr vollständig bereitzustellen. Je schneller und je mehr der ESM an eingezahltem Eigenkapital habe, umso mehr gewinne er Vertrauen an den Finanzmärkten. Was dann die Frage aufwirft, wie lange EFSF gilt und ob dann nicht doch der Zustand existiert, dass es nämlich zwei Rettungsschirmchen gibt, nämlich den EFSF, der noch läuft, und den ESM, der schon Geld hat. Wozu soll der ESM dann, was soll der mit Geld machen? Das irgendwo auf dem Sparkonto einlegen? Na, also ich meine, hallo? Irgendwas riecht da so ein bisschen eigenartig, ich weiß auch nicht. Und das habe für ihn Priorität, betonte der CDU-Politiker. Der ESM im Umfang von 80 Milliarden Euro soll den bisherigen Rettungsschirm EFSF ablösen. Die erste deutsche Zahlung ist mit 4,3 Milliarden veranschlagt. Der gesamte Anteil beläuft sich auf 21,5 Milliarden Euro. Ursprünglich war geplant, diesen Betrag mit Blick auf die Schuldenbremse in 5-Jahrestranchen von 4,3 Milliarden Euro ab 2013 zu überweisen. Jetzt wird's gleich lauter von rechts. Dann gibt's IWF-Milliarden. Die europäischen Finanzminister haben dann nämlich wollten bei einer Telefonkonferenz am Montag den Beschluss vom EU-Gipfel bestätigen. Das haben auch alle gemacht, bis auf die Briten. Die Briten sind nämlich nicht bereit, da auch nochmal Geld zu versenken. Oder anders ausgedrückt, die Briten spielen das Wir-pumpen-Geld-in-irgendwelche-Banken-Spiel via andere Banken nicht mit. Was dann wieder mal zu künstlicher Aufregung geführt hat. Ich meine, ich kann es verstehen, ich würde keine Bank retten wollen. Die hat an sich genug Geld. Aber hey, dann auch am Montag habe ich mir Streik Italien reingeklebt, weil in Italien nämlich die Staatsbediensteten aus Protest gegen die Sparpläne der Regierung Monti in den Streik getreten sind. In Belgien ja jetzt auch gerade, ne? Da hat es eine Regierung, kaum hat es eine Regierung, fangen sie an zu sparen, koste es, was es wolle. Sich also in die nächste Krise reinzusparen ohne Regierung, war Belgien besser dran. Bei Italien weiß ich nicht, ob die vorher besser dran waren. Also der Monti, der macht auf jeden Fall mit sparen, koste es, was es wolle, die Wirtschaft halt kaputt. So, das hat zu einem großen Streik geführt. Dann habe ich mir am Dienstag die EU-Entscheidung reingeklebt, weil nämlich die 17 Staaten mit Euro-Währung den internationalen Währungsfonds mit 150 Milliarden Euro stärken wollen. Großbritannien werde über seine Beteiligung erst Anfang des kommenden Jahres im Rahmen von Beratungen der G20 entscheiden. Na, also, die haben nicht Nein gesagt, sondern sie haben gesagt, jetzt nicht. Ist so die Botschaft, die da erstmal rumsteht, aber das sieht mir nach einem jetzt nicht und auch nächstes Mal nicht aus. Deswegen haben sie ja schon Prügel bezogen. So, real nicht Schwung, weil nämlich Deutschlands Arbeitnehmer die Krise im Geldbeutel spüren. Die Reallöhne der Vollzeitbeschäftigten stiegen im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durchschnittlich nur noch um rund 0,6%, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Das sei der geringste Anstieg seit dem vierten Quartal 2009. Nominal füllte sich die Lohntüte mit plus 3,0%, allerdings kletterten im selben Zeitraum auch die Verbraucherpreise um 2,5%. Und ich habe noch im Hinterkopf von letzter Woche die Nahrungsmittelpreise sind nochmal überdurchschnittlich mit 7% gestiegen. Ja, das macht bei einem Lohnplus von 3% effektiv, also wenn man sich nur Nahrung kaufen würde, ein Minus von, hoch. Aber hey, also jetzt ist uns auch offiziell aufgefallen, wer hat er das denn hier veröffentlicht? Per Statistischem Bundesamt darf uns jetzt ganz hochoffiziell bekannt sein, dass übrigens die Reallöhne faktisch nicht steigen. Und dass sie in den vergangenen Jahren nicht gestiegen sind, also ich meine, davon kann man schon mal gehört haben. Oder anders ausgedrückt, der Aufschwung XXL, welcher Aufschwung XXL? Na, 10% Wachstum in den Exportbranchen, 19% letztes Jahr, wo ist denn das hin? Na, also ich meine, da würde mich dann tatsächlich mal interessieren, wo ist denn das ganze Geld versackt? So viele Aufsichtsräte können die doch gar nicht durchfüttern. Oder sind das so teure Aufsichtsräte? Ja gut, Aufsichtsräte sind teuer, von daher. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt Shore Patrol mit dem Titel Solvay. Und wie der sich titelmäßig erklärt, ist da glaube ich sogar auch drin. 6 Minuten 43 ist die Aufnahme aus Bahrenfeld vom 2.7. 17.03 Uhr. Und übrigens, wir hatten Wintersonnenwende, ab jetzt wird's wieder heller. Yay. Wobei, bis es morgens heller wird, es noch dauert. Das geht dann erst ab 2. Januar wieder los. Aber gut, ich habe heute auch im Halbdunkel noch aufnehmen können. Gefolgt ist das Ganze dann von Neues aus der Anstalt Nummer 46. Das müsste die November-Sendung gewesen sein. Priols Eigner-Bashing, 3 Minuten 10 lang. Und dann könnt ihr mich mit Feedback bebashen. Genau. Zum Beispiel, indem ihr mir eine Mail an compiblog@googlemail.com schreibt, im compiblog.de, Compot 297 Teil 2, einen Kommentar einstellt oder mich bei Twitter @compot anschreibt oder, was könnt ihr denn noch machen? Bei Google Plus könnt ihr mich erwähnen, genau. So, dann wünsche ich frohe Ostern, beziehungsweise wenn die Datei rauskommt, ist Ostern ja schon fast wieder vorbei. Wo kommen eigentlich die Osterhasen in den Supermarkt? Oder so. Genau. Viel Spaß mit Solvay von Shore Patrol und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
This next one we call Solvay. Sol means sun. And vai for the way. Solvay. Solvay. Hope you enjoy it. So a bit of a mellow one. We'll be right back.
immer lernen sie was aus. Aber nur was? Da müssen wir nur die Lebensmittelskandale der letzten Jahre nehmen. Oder was? Da BSE, Rinderwahnsinn, EHEC und der andere Mist. SARS, Vogelgrippe, Schweinegrippe. Bin mal gespannt, was in diesem Jahr kommt. Hasenpest, Hamsterhusten. Keine Ahnung, weil ja die Pharmaindustrie hat ja die Medikamente schon entwickelt. Es fehlt halt noch die passende Krankheit dazu. Na und mittendrin in all dem Tor immer unsere großartige Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner. Ilse Pilze, keiner will sie. Seit die im Amt ist, wissen wir wenigstens, warum wir ein Verbraucherschutzministerium haben, also um die Wirtschaft vor dem Verbraucher zu schützen. Sie ist ja mittlerweile, am Anfang war sie immer nur in ihrem mobilen Laufstall, jetzt darf sie ja ab und zu schon ein bisschen raus. Sie hat diesen Dreipunktgurt und hinten am Ende steht immer der Seehofer und zieht, wenn es ihm zu bunt wird, wenn sie es sich denn überhaupt mal mit der Lebensmittelindustrie anlegen und verderben möchte, wenn sie nach irgendeinem Skandal kommt, das, was er da wieder gemacht. Also da muss ich schon sagen, du. Also beim nächsten Vergiften danach muss ich darauf bestehen, dass eine freiwillige Selbstverpflichtung. Dann zieht der Seehofer kurz an, klangt, ne, und gut ist wieder. Ilse Aigner, sie hat ja Großes vorgehabt. Sie wollte diesen Blödsinn mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum ändern, damit sich das ändert, was der größte Skandal bei uns ist, dass wir genauso viel Lebensmittel wegschmeißen, wie wir fressen. 20 Millionen Tonnen im Jahr, ne, weil wir alle blöd und obrigkeitshörig auf dieses Mindesthaltbarkeitsdatum. Die Butter ist schon 10 Sekunden abgelaufen. Wenn ich die, dann verblute ich innerlich. So ein Blödsinn. So ein Quatsch, du kannst, das ist alles Quatsch. Du kannst den Joghurt auch 3 Monate später noch, da machst du halt auf und sagst, oh, du lebst ja noch gar nicht. Na, und weglöffeln, aber nein, das geht natürlich nicht. Nicht wegschmeißen, gefährdet den Aufschwung. Und da hat der Seehofer an der Leine gezogen und das Gesetz war gekippt. Genau wie die Ernährungsampel. Die war gedacht für die ganz Doofen unter den mündigen Verbrauchern. Ne, rot für Bebe, gelb für ab und an okay und grün für geht eigentlich immer. Aber nicht mit Ilse. Da bleibt alles, wie es ist. Kompliziert, nicht zu durchschauen. Mit Tabellen, falschen Mengenangaben. Du musst ja heute mit dem Rechenschieber und einem mathematischen Assistenten in den Supermarkt zum Einkaufen gehen, der dir alles erklärt, damit du dann vor dem Laden sagen kannst, na, am besten schmeiß ich's doch gleich weg. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass Verbraucher Ilse auch noch für Banken und Versicherungen, um uns Kunden davor zu schützen und zu kontrollieren, wie soll sie etwas kontrollieren, was sowieso niemand mehr versteht? Gut, das hat seinen Sinn. Das hat Henry Ford ja schon vor 80 Jahren erkannt. Eigentlich ist es gut, dass die Menschen unser Banken- und Währungssystem nicht verstehen. Täten sie das nämlich, hätten wir die Revolution noch vor morgen früh.